SWR 2 Zeitgenossen.
Sie sind geboren 1935 in Riga in Lettland, sind dann später aufgewachsen in Hamburg. Da wohnen Sie auch heute noch. Sie haben Schulen, Krankenhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe, Museen, Einkaufspassagen. Sie haben eigentlich fast alles gebaut, entworfen, umgebaut, restauriert, was man bauen kann. Am bekanntesten ist Ihr Hauptbahnhof in Berlin. Und natürlich haben Sie Ihr eigenes Wohnhaus gebaut, in dem wir uns jetzt unterhalten. Es liegt an der Elbchaussee. Wenn wir von der Terrasse über die Elbe schauen, dann liegt drüben der große Containerhafen. Jetzt am Abend ist das eine einzige Lichterkette und man hört dauernd diesen gewissen Lärm, der da herüberdringt. Es liegen da drüben zwei große chinesische Containerschiffe. Meinhard von Gerkern, was hat Sie hierher gezogen?
Zunächst erstmal der Wunsch, immer an einem Ort zu sein, der Identität hat, der Charakter hat. Und hier in Hamburg gibt es nun mal nichts Charaktervolles als der Blick auf den Hafen, auf den Fluss, die Elbe. Früher habe ich mal in Blankenese gewohnt, mir dort auch ein Haus gebaut. Aber dann, als wir uns nach einem neuen Standort für unser Büro umgesehen haben, ergab sich aus einer bestimmten Konstellation dieser neue Ort hier, an dem wir jetzt sind. Und zwar dadurch, dass es eigentlich gar nicht erlaubt war, an der Elbchaussee ein Büro zu betreiben. Ich wollte aber unbedingt hierher und habe gesagt, dass wir kein normales Büro betreiben, sondern Architekten arbeiten auch am Wochenende und sie arbeiten auch des Nachts. Deswegen wird hier immer Leben sein und nicht am Sonntag alles tot. Und außerdem habe ich versprochen, dass ich auf dem eigenen Grundstück, auf privatem Grundstück, einen öffentlichen Platz machen werde, wo jeder Bürger zur Elbe gehen kann, eine Rampe auf die Elbe blicken kann und Hochzeitsfotos machen kann. Und das hat sich exakt so eingestellt. Es werden immer wieder Hochzeitsfotos dort auf der Spitze dieser Rampe gemacht. Alleine dieses Szenario war ausschlaggebend dafür, dass der Bauausschuss meinem Wunsch zugestimmt hat. Es gab nur eine Bedingung, nämlich die, dass ich auf dem gleichen Grundstück wohnen musste. Das ist der Grund, weswegen ich dann auch hierher gezogen bin und mich auch sehr wohlfühle seit vielen Jahren.
Das ist ja wie im 19. Jahrhundert, als der Fabrikherr seine Villa am liebsten neben die Fabrik gesetzt hat. Haben Sie je gelernt, Arbeit und Freizeit zu trennen? Wollten Sie das überhaupt?
Ich habe das Bedürfnis nie gehabt. Ich stoße immer wieder bei Menschen, die einen normalen Arbeitstag haben und die normale Ferien kennen, auf das gleiche Unverständnis, wenn sie mich im Ferienhaus zeichnen, sehen, ach, kann der nicht aufhören zu arbeiten, Workaholic und was dann alles gesprochen wird. Ich sage, nein, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich gucke kein Fernsehen, ich löse keine Kreuzworträtsel, aber wenn ich einen Grundriss für ein Haus entwerfe, dann ist das für mich genau die Materie, mit der ich mich reizvoll auseinandersetzen kann. Ich muss mir auch häufig Rüge meiner Frau anhören, wenn sie sagt, du lass doch mal das Papier jetzt weg, jetzt sind wir mal in der Familie und das kannst du ja nachher wieder separat machen.
Sie sind noch einer von den Architekten, die vom Handzeichnen herkommen, die zeichnen können mussten. Heute stelle ich mir vor, jeder Architekturstudent arbeitet natürlich schon am Computer. Was geht damit verloren, dass heute die Architekten am Computer zeichnen und nicht mehr mit der Hand?
Ich will das mal in einer Analogie schildern. Das ist so, wie wenn man sich in einer Fremdsprache, die man nicht ganz beherrscht, ausdrücken muss. Dann ist man oftmals gezwungen, nicht das zu sagen, was man sagen will, sondern das zu sagen, was man sagen kann, weil einem die Vokabeln fehlen. Und so ein bisschen ist es auch mit dem Computer. Man muss sich auf den Computer einstellen und nur das, was man beherrscht, kann man auch machen. Wenn man Bleistift und Papier hat, ist man vollkommen frei davon und kann viel unmittelbarer und viel komplexer wichtig von unwichtig trennen. Das größte Problem, was der Computer für die Entwurfskonzeptionsarbeit darstellt, ist, dass er viel zu viel Detailinformation fordert, um etwas festhalten zu können und aus diesem Grunde immer Wichtiges mit Unwichtigem vermengt und man sich in viel zu großem Maße mit nachrangigen, sekundären Problemen beschäftigt, während man beim Zeichnen es immer auf das Wesentliche, auf wenige Striche, auf das, worauf es konzeptionell ankommt, beschränken kann.
Zurück zu Ihrem Haus, in dem wir hier sitzen. mein Eindruck von dieser Inneneinrichtung, sehr viel Holz, sehr kühl, nichts Überflüssiges und irgendwie einen japanisch-chinesischen Touch. Draußen vor der Tür wächst ja Bambus. Wo kommt dieser japanisch-chinesische Touch her?
Eigentlich aus einer ganz persönlichen Affinität zu Asien oder speziell zu Japan. Ich habe nach dem Ende meines Studiums zusammen mit 6 anderen eine sehr lange zweimonatige Reise nach Japan unternommen. Das war 1966, denke ich. Zu einer Zeit in Japan, als Touristen so gut wie unbekannt waren in diesem Land, es kein einziges Schild, das lateinisch beschriftet war, zu finden war und deswegen die Orientierung über alle Maßen erschwert. Wenn wir in den Ryokans wohnten, die es damals alle noch gab, die japanischen Beherbergungsstätten, wo man ja, wenn man hinkommt, alles in einem bekommt, man wird gebadet, man bekommt das Essen im Zimmer und man wohnt dann in diesen Räumen auf den Tatamis. All das und der Besuch der Tempel, die es auch heute noch gibt, wo man teilweise 2 Jahre Wartezeit in Kauf nehmen muss, um ihn besuchen zu können, war unbeschwert und einfach und es hat mich sehr stark geprägt und aus diesem Grunde habe ich auch dann mein erstes Haus, das Holzhaus in Blankenese, japanisch konzipiert. Es ist auch ein reines Holzhaus, also auch die Konstruktion ist ein reines Holzhaus.
Wir sehen hier Möbel, einige von den Möbeln sind Erbstücke, andere haben Sie selbst entworfen.
Dieser Raum, in dem wir gerade hier sind, ist derjenige, an dem am allerwenigsten eigene Möbel von mir sind. Ansonsten in den anderen Häusern, in den Ferienhäusern, ist nahezu alles von mir entworfen. Es hat aber auch damit zu tun, dass es einige wenige wertvolle Jugendstillampen hier sind, Jugendstilmöbel, zu denen ich ein besonderes Verhältnis habe.
Mögen Sie Jugendstil?
Ich liebe ihn und er ist so total konträr zu dem, was ich selbst tue und selbst entwerfe. Er hat ja sehr viel Dekoratives und Ornamentales. Es ist vielleicht so etwas wie das Verliebtsein in etwas, was man selbst nicht mehr kann und nicht mehr erreichen kann und es deswegen besonders schätzt. Denn den Zugang zu Ornamentalem im Bauen oder auch in den Möbeln habe ich nicht und der verträgt sich auch nicht mit meinem Verständnis der Funktionalität, der Materialgerechtigkeit, ist nicht eingebaut in die eigene Handschrift.
Dieses Haus hat einen Grundriss von 12 auf 12 Meter, ist also quadratisch und ist wieder zusammengesetzt aus Modulen von 1,20 Meter. Was für eine Bedeutung hat das? Warum ist das so?
Das hat keine metaphysische Bedeutung, sondern eine rein pragmatische, logische. Wenn man die Maßgebung in einem geometrisch geordneten Grundriss der freien Willkür überlässt, findet man keine logische Ordnung, wo das Einzelne sich immer zum Ganzen verhält. Also 1,20 Meter ist ein Zehntel von 12. Die Zahl 10, das dezimale System, ist nun mal in unserer europäischen Kultur tief verankert. Zum Glück, muss ich sagen, immer wieder, wenn ich in den USA bin und mit Meilen und Gallen und all diesen Feet und Inches zu tun habe, werde ich vollkommen verrückt, weil das so ohne jede Logik ist. Und deswegen habe ich so einen Spaß an dem dezimalen System und habe dieses Maßsystem von 1,20 Meter aus einer Reflexion, weil naheliegenderweise würde man sagen, wenn man schon einen Meter hat, kann man doch auch einen Meter nehmen. Aber man stellt fest, dass wenn man eine Art Raster, ein Grid mit 1 Meter macht, dass die Räume an entscheidenden Punkten immer zu eng werden, weil von dem Meter ja noch die Wandstärke abgeht. Nehmen wir mal was ganz Banales. Eine Toilette, die 1 Meter breit ist, reicht zwar gerade aus, dass man reinkommt, aber es fehlen ein paar Zentimeter. Und 1,20 Meter sind absolut ideal. Und so ist es mit vielen, vielen Dingen. Mit dem Einfügen von Türen, von Fenstern, mit der Ordnung des Prinzips. Und ich habe 14 Einfamilienhäuser entworfen, gebaut und ich glaube, alle basieren auf diesem Maßsystem.
Dieses Haus ist größer, als es aussieht. Es hat insgesamt 4 Stockwerke. Es ist eigentlich ein Familienhaus. Und Sie sind ein Familienmensch, Sie haben 6 Kinder, das jüngste von Ihnen ist 8 Jahre alt, Sie sind schon 73. Wollten Sie das immer so?
Ich würde mal sagen, dass es keine strategische Familienplanung gegeben hat, sondern dass sich das jeweils aus den Lebensbedingungen der Lebenssituation ergeben hat, aber mir immer über die lange Zeit, meine älteste Tochter ist 46, immer wieder ein Vergnügen war, mit Kindern zu leben, die Freizeit zu verbringen, Reisen zu unternehmen.
Wenn Sie verreisen, das ist dann ja schon eine ganze Reisegruppe.
Es ist eine Reisegruppe, leider größer, als es normalerweise ein Taxi mit Fahrer aufnehmen kann. Aber wir genießen eigentlich in jedem Hotel aber einen Sonderstatus, weil es so selten ist, dass eine Familie mit 4 Kindern gemeinsam Urlaub verbringt. Das findet überall, vor allem in Asien, besondere Bewunderung. Dort in China, wo man die Ein-Kind-Politik hat. Wenn ich sage, ich habe 6 Kinder, das glaubt mir niemand. Also das ist wie ein Weltwunder.
Ein Architekt muss ein geselliger Mensch, muss ein Teamarbeiter sein, stelle ich mir vor.
Es ist so, dass Architektur immer eine arbeitsteilige Leistung ist. Das betrifft, sagen wir mal, das Handwerkliche, das Umsetzen, die Zeitgerechtigkeit, die Einhaltung von Kostenbudgets und so weiter. Dort muss man einfach in großen Teams kooperativ zusammenarbeiten. Ein wenig anders stellt es sich dar, wenn es darum geht, eine Konzeption zu erarbeiten. Da ist oftmals die Meinung verbreitet, man macht so eine Art Brainstorming und irgendwann rüttelt sich da etwas heraus. Dem ist zumindest in meiner Arbeitswelt nicht so. Es ist im Wesentlichen immer wieder ein Vorgang der eigenen Intuition und der eigenen Arbeit, das Konzipieren. Und die Idee entsteht zunächst mehr oder weniger in einem Kopf und verzweigt sich dann in die verschiedenen Fazilitäten.
Hamburg ist eine Hafenstadt, eine Hansestadt, ebenso wie Riga, die Hauptstadt von Lettland, wo Sie geboren sind. Sie stammen aus einer Familie von Baltendeutschen. Die Baltendeutschen, das waren ja sozusagen Diaspora-Deutsche, die seit Jahrhunderten im Zarenreich lebten und da auch immer eine wichtige Rolle spielten. Was ist das für eine Familie, in die Sie 1935 geboren wurden?
Da stoße ich, also Ihre Frage stößt, in einen relativ dunklen Raum. Bis zu dem Zeitpunkt, als zunächst mein Vater 1943 und 1945 meine Mutter gestorben sind.
Ihr Vater ist als Soldat gefallen?
Ja, dazu muss ich doch etwas ergänzen, was eine besondere Bewandtnis hat. Mein Vater ist nämlich in Moskau geboren und er hat 4 Brüder gehabt. 2 der Brüder haben auf deutscher Seite gekämpft und 3 der Brüder haben auf russischer Seite gekämpft, gegeneinander an beiden Fronten. Denn 3 der Brüder sind in Moskau damals verblieben, hatten dann einen russischen Pass. Alle sind gefallen, alle 5, in diesem Krieg. Dass ich so wenig Kontakt zu meinen leiblichen Verwandten gehabt habe, zunächst durch den Tod meiner Eltern, danach während der Fluchtzeit bis zu meinem Alter, als ich 16 wurde.
Also 1951?
Überhaupt keine Informationsquelle hatte über familiäre Zusammenhänge, ist mir das meiste mehr oder weniger verschlossen geblieben und bis heute auch unbekannt. Ich weiß also nur bruchstückhaft über die Vergangenheit der Eltern, also der Vorfahren meines Vaters und mütterlicherseits aus Gesprächen mit Verwandten, die dann erst sehr viel später stattgefunden haben. Und es ist für mich auch so etwas wie eine Terra Incognita geblieben. Vielleicht auch aus einer Art Verdrängung der eigenen Vergangenheit, der eigenen Kindheit. Um sich nicht zu allzu sehr damit auseinanderzusetzen, habe ich mich immer sehr viel stärker der Gegenwart oder teilweise auch der Zukunft zugewandt. Und im Gegensatz zu vielen Leuten, die zum Beispiel aus dem Baltikum kommen, die also Ahnentafeln pflegen bis zum Kannichtmehr, habe ich damit überhaupt nichts im Sinne und kann mich auch nicht dafür erwärmen. Und da kriege ich ja auch kein Verhältnis zu dieser Betrachtung der eigenen Vergangenheit.
3 Brüder Ihres Vaters sind Soldaten in der Roten Armee geworden.
Ja, und 2 in der Hitlerarmee. Also der Vater meines Vaters, also die Familie, waren Diplomaten in Moskau und alle 5 Söhne sind in Moskau geboren worden.
Russische Diplomaten im Dienst des Zaren?
Deutsche Diplomaten in Russland. Und mein Vater ist relativ früh nach Riga gegangen, hat sich dort in meine Mutter verliebt und sie geheiratet und ist dort geblieben.
War Lettland ja ein unabhängiger Staat?
Ja, das war in den Ende 20ern, Anfang 30ern. Als sie sich dort in Riga angesiedelt haben und desgleichen. Auch die Geschwister meiner Mutter, sind alle damals in Riga gewesen. Aber wie gesagt, alle Familien sind während der Flucht des Zweiten Weltkrieges, also als die Sowjetarmee nach Ostdeutschland vormarschierte, auf der Flucht verstreut worden und haben wirklich 8 Jahre lang keinen Kontakt gehabt. Alle Suchdienste. Ich bin der Einzige aus der Familie, der in den Westen, in den britischen Sektor damals geflüchtet ist. Alle anderen sind in der DDR sesshaft geworden und deswegen war es auch besonders erschwert, mit denen Kontakt zu pflegen. Ich habe das dann später zwar getan, aber erst etliche Jahre danach.
Haben Sie noch Erinnerungen an Ihre ersten Kindheitsjahre in Riga?
So gut wie nicht. Ich bin auch auf der Suche nach meinem Geburtshaus in Riga, weil ich sehr häufig dort bin, jedes Jahr mehrfach.
Und Sie bauen da ja auch
wieder? Gebaut habe, vor allem in Jomala am Strand. Und ich weiß, dass das Geburtshaus da irgendwo steht. Es war ein Holzhaus. Vermutlich ist es gar nicht mehr da, ich weiß es nicht. Ich habe kein einziges Foto, wo das Haus wiederzuerkennen ist, nur ausschnittsweise. Aber da die Holzhäuser ganz bestimmte Elemente immer wieder aufweisen, trifft man das an so vielen anderen Häusern auch an. Also mein Geburtsschein enthält keine Adresse, mein Taufschein enthält keine Adresse. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo ich geboren bin und wo ich damals gelebt habe in Riga. Und insoweit habe ich auch keine nähere Erinnerung. Das Einzige, was ich ganz schwach erinnere, dass ich da in der Stadt, wo ein Wassergraben heute wirklich die Stadt bereichert, auf dem Eis hin und her geschlittert bin. Das ist so ganz schemenhaft.
Sie haben gewiss Lettland spätestens 1940 verlassen. Dann wurde es ja von der Sowjetunion besetzt als Folge des Hitler-Stalin-Paktes.
1939, das hieß Heim ins Reich. Aber wir wurden nicht in das Deutsche Reich gebracht, sondern in den sogenannten Wartegau nach Posen. Das diente dazu, durch die Besiedlung mit Baltendeutschen gewissermaßen einen Teil Polens zu germanisieren und sind dann auch von dort, von Posen, geflüchtet, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, im Januar 1945. Genau am 21. Januar 1945 bei minus 25 Grad Kälte. Einer niedrigen Temperatur, die es seitdem fast nicht wieder gegeben hat in der Region. Ausgerechnet an diesem Tag.
Und Ihre Mutter hat das nicht überlebt?
Meine Mutter, wir sind zu Fuß geflüchtet mit dem Schlitten, mehreren Gepäckstücken drauf, die nach und nach im Straßengraben wanderten, weil es halt zu schwer war. Und meine Mutter ist dann kurz nach der Flucht allerdings hier gestorben im Krankenhaus, ja, wenige Tage danach.
Vor einigen Jahren hat die Öffentlichkeit die Generation der Kriegskinder neu entdeckt. Da war viel dann von den Traumatisierungen der Kriegskinder die Rede. Die Kriegskinder als eine Generation der Beschädigten, der Opfer der Geschichte. Fühlen Sie sich da angesprochen mit Ihrer Geschichte?
Ich müsste mich eigentlich angesprochen fühlen, aber ich tue es nicht. Ich muss sagen, dass die meisten Kindheitserinnerungen, die ich habe, sogar positive Erinnerungen sind, einschließlich der verschiedenen Gegebenheiten als Pflegekind unter den unterschiedlichsten Bedingungen in der Großstadt in Hamburg, auf dem Lande, wo ich beim Ackerbau mithelfen musste und mir ansehen musste, wie Hühner und Schweine geschlachtet werden. Das gehört dazu, dem natürlichen Leben. Das hätte ich sonst sicherlich alles nie wahrgenommen. Und diese extrem unterschiedlichen Lebensbedingungen innerhalb kürzester Zeit mit insgesamt 12 verschiedenen Schulen, die ich besucht habe, waren abwechslungsreich, aber auch inhaltsreich. Und ich habe sie nicht als eine Beschädigung meiner selbst oder meiner Seele oder meines Daseins empfunden. Und ich habe mich auch eigentlich nie benachteiligt gefühlt. Selbst dann nicht, als ich in der Schule durchs Abitur gefallen bin, weil ich wusste, dass ich in einigen Fächern so schwach war.
Was waren das für Fächer, in denen Sie so schwach waren?
Das war Latein, Griechisch und Geschichte.
Aber wie kann man denn jemanden, der Architekt werden möchte, der gut zeichnen kann, der gut rechnen kann, wie kann man den auf ein humanistisches Gymnasium schicken und mit Griechisch und Latein quälen?
Erstens wusste ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was ich wollte. Von Architekt sein war noch nicht annähernd die Rede. Zweitens gab es immer wechselnde Personen, die sich um mich gekümmert haben. Und zu dem Zeitpunkt, als ich in Hamburg zur Rudolf-Steiner-Schule kam, also kein humanistisches Gymnasium, sondern eine Waldorfschule, war dies darauf zurückzuführen, dass mein Pflegevater, obgleich evangelischer Pastor, im Innersten sich der Anthroposophie zuwandte und dann auch Priester in der Christengemeinschaft wurde. Und er meinte mir, was besonders Gutes antun zu müssen, indem er mich zur Waldorfschule in Hamburg
geschickt hat und mir auch eine Unterkunft in Hamburg in einer Pflegefamilie besorgt hat. Und ich muss auch sagen, dass das die schönste und angenehmste Schulzeit war, die ich hier verbracht habe. Von den vielen 12 verschiedenen Schulen war es einmal die längste mit 4 Jahren, zum zweiten die angenehmste, was Klassenkameraden, was Lehrer anbetraf, und zu guter Letzt die enttäuschendste, weil ich durchs Abitur gefallen bin. Das im Übrigen extern von einer Kommission abgenommen wurde und es fielen sowieso mindestens die Hälfte immer durch. Jedenfalls war es in unserer Klasse so, dass von den ursprünglich 24 Schülern 12 zugelassen wurden zum Abitur und von den 12 wieder 6 durchgefallen sind. Also es war nicht der Einzige, der da als Versager dastand.
Sind Sie ein gläubiger Christ? Bedeutet Ihnen die Kirche viel im täglichen Leben?
Es ist sehr ambivalent. Auf der einen Seite habe ich nicht zuletzt, dadurch, dass ich einerseits evangelisch getauft worden bin, aber in dem Alter hat man ja sowieso nur peripheren Zugang zum Glauben und zur Kirche, dann später in ein Pastorenhaus als Pflegesohn auf dem Land gekommen bin, wo eigentlich mein Pflegevater ein Abtrünniger war, indem er sich eben mit der Anthroposophie beschäftigte, ist in mir, sagen wir mal, ein sehr zerrissenes Bild vom Glauben, von der Religiosität und auch von den Institutionen entstanden. Ich habe erst sehr, sehr viel später, als ich anlässlich der Weltausstellung in Hannover den christlichen Pavillon bauen durfte, im Übrigen ein gemeinsames Werk von der katholischen und der protestantischen Kirche, wieder Zugang gefunden zu Inhalten und zu einem Aktionsfeld, in dem alles, was mir sonst begegnet ist im Berufsleben, was immer ausgerichtet war, auf Ökonomie, auf es muss sich rechnen, auf die Kausalität von Geben und Nehmen, in dieser Welt ganz anders beschaffen ist. Zum Beispiel etwas realisieren zu dürfen, das nicht rein zweckmäßigen Funktionen folgt, sondern metaphysische Züge trägt, wo man mit Materialien, mit dem Raum, mit Atmosphäre und mit Stimmung umgeht und auf diese Weise ein ganz anderes Element unseres Lebens erfahren kann. Der steht übrigens jetzt in Thüringen. Das war ein demontables Gebäude, von vornherein so konzipiert, weil die Kirche sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollte, Bauschutt zu erzeugen, also etwas, ein Pavillon zu bauen, ihn abzureißen. Haben sie gesagt, wir wollen etwas Nachhaltiges bauen, was dann an einem anderen Ort auch eine Bestimmung hat. Und deswegen ist die ganze Kirche damals aus Stahl und Glas gefügt worden, wieder demontiert worden, mit dem LKW nach Thüringen verbracht worden und dort in einer Klosteranlage wieder aufgebaut worden. Das hat sich dann fortgesetzt bei einer weiteren Aufgabe, auch eine Kirche, die ich dann in Peking gebaut habe.
In China?
In China, die größte Kirche in China, die christliche Kirche, die es in China gibt, ist fertiggestellt worden in Peking.
Aber wir hören doch immer, in China werden die Christen unterdrückt.
Mitnichten. Also diese Kirche, an diesem Platz hat eine kleine Kirche gestanden. Dem Ganzen lag ein ganz kommerzieller Deal zugrunde. Ein Investor, der auf dem Areal ein großes Mediencenter bauen wollte, das wir auch für ihn geplant haben, bekam die Genehmigung nur unter der Bedingung, dass er die alte Kirche abreißen sollte. Und damit war natürlich die christliche Gemeinschaft nicht einverstanden und da hat er mit denen einen Vertrag geschlossen und hat gesagt, ich reiße die kleine Kirche ab und baue euch eine 10-mal so große dafür hin auf meine Kosten. Und damit hat er uns betraut und dort haben wir die Kirche gebaut und wir haben einen Kirchturm gemacht und einen Glockenturm und es hängt sogar eine Glocke und die Glocke wird sogar geläutet, was bis vor kurzem verboten war in ganz China. Also auch da vollzieht sich eher eine Liberalisierung. Also ich kann nicht nach meinem Kenntnisstand davon sprechen, dass Christen unterdrückt werden, denn die Gottesdienste werden gelegentlich von mehreren hundert Leuten besucht und zwar rund ums ganze Jahr. Natürlich ist der christliche Glaube in Peking in der Diaspora, aber in einer 13-Millionen-Stadt gibt es dann doch ein paar tausend Gläubige. Auch wenn sie weit herkommen müssen, die fahren teilweise Stunden, um in dieser Kirche einem Gottesdienst beiwohnen zu können.
Ihr Büro baut an 80 Projekten in China. Sie bauen in China ein neues Nationalmuseum am Tiananmen-Platz. In Chongqing entsteht vom Reißbrett Ihres Büros das neue Theater, das neue Opernhaus und bei Shanghai am Meer haben Sie eine ganz neue Stadt geplant. Was finden Sie in China bei den chinesischen Bauherren, bei Ihren chinesischen Mitarbeitern, was Sie hier nicht finden?
Was einen besonderen Charme für unseren Beruf hat, treffen wir in China deswegen an, weil der Entstehungsprozess von der ersten Konzeption im Kopf, also noch völlig immateriell, auch ohne Zeichnung, bis hin zum Fertigbau, in der Regel fast ein Drittel der Zeit braucht, die man hier in Europa dafür braucht. Das ist eines der Phänomene. Es geht unglaublich viel schneller und man ist selbst persönlich in diesem Prozess viel aktiver und zeitnaher am Geschehen dran. Zum Zweiten ist die Offenheit gegenüber Experimenten seitens der Bauherrschaft weit größer. Das hat unter anderem natürlich mit Unerfahrenheit und einer nicht vorhandenen Vergangenheit in Sachen Architektur zu tun. Es ist ja Neuland, mehr oder weniger. Insoweit ist es auch sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel mehr motivierend, sich mit interessanten Lösungen zu befassen, sie aufzuzeichnen, sie zu diskutieren, sie akzeptiert zu finden. All das, was einem in Deutschland immer wieder in Form von Bedenkenträgern, von Beschneidungen, Behinderungen, Restriktionen, langwierigen, in diesem Fall natürlich demokratisch bedingten Entscheidungsprozessen als Behinderung entgegensteht.
Verstümmelungen fertiger Bauten, wie die Deutsche Bahn, die
ja, das ist kein Spezifikum Deutschlands. Ich würde mal sagen, das ist ausschließlich personenabhängig. Und das würde ich weder für Deutschland noch für irgendein anderes Land verallgemeinern.
Wer vor dem Berliner Hauptbahnhof steht, wer auf ihn schaut von der anderen Seite des Spreekanals, der merkt, wenn er aufmerksam guckt, dass das Glasdach viel zu kurz geworden ist, weil Hartmut Medorn weniger Geld ausgeben wollte. Nochmal zu China. Diese neue Stadt am Meer bei Shanghai, die hat ja in der Mitte einen großen See. Und es gibt so eine Erzählung, dass die Chinesen hier in Hamburg waren, die Alster gesehen haben, die mitten in der Stadt liegt. Und das hat sie überzeugt.
Als ich das Konzept mit dem See vorgestellt habe, habe ich Bilder von Hamburg gezeigt und habe die Chinesen anhand einer Bilderserie über Wasser Läufe über die Außen-, die Binnenalster und die Elbe durch die Stadt geführt, haben wir immer gesagt, wie wunderbar sich eine Stadt darbietet, wenn sie Wasser hat und wenn das Wasser ein struktur- und stadtbildendes Element ist. Dieser Faszination kann sich auch niemand entziehen, wenn man mit dem Alsterdampfer durch die kleinen Kanäle fährt oder wenn man Bilder sieht vom Segeln auf der Alster und wenn man die Leute am Alsterufer an schönen Sonnentagen auf der Wiese liegen sieht oder mit den Hunden spielen. Also das überzeugt auf den ersten Blick. Erst viel später habe ich dann eine Reise organisiert und die Leute, aber da waren wir schon Sieger bei dem Wettbewerb, nach Hamburg gebracht und habe ihnen dann die Alster gezeigt. Und als sie die Binnenalster sagten, was, so klein ist das? Dann ich sagte, nee, der andere, ihr See ist 10-mal so groß. Da waren sie dann zufrieden. Und wir haben uns dann noch lange darüber unterhalten, ob der Durchmesser 3 Kilometer oder 2,5 Kilometer sein sollte. Und der ist immer hin und her gewandert, was viel Arbeit gemacht hat, weil ein Kreis kann man nicht einfach auf dem Zeichenbrett so zusammenschrumpfen lassen. Das ändert jeden Parameter und alle geometrischen Daten. Aber wir haben uns dann auf 2,9 Kilometer verständigt. Mit einem Umfang von fast genau 10 Kilometern.
Gehen wir zurück zu dem 18- oder 19-jährigen Meinhard von Gerkan, der das Abitur nicht besteht, der in Pflegefamilien aufgewachsen ist als Vollwaise, aber der bis heute sich mehr für die Zukunft als für die Vergangenheit interessiert. Das war doch damals in den 50er Jahren die Stimmung in Deutschland. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, heißt es ja in der DDR-Nationalhymne. Gar nicht so schlecht, oder?
Nein.
Finden Sie heute in China eine ähnliche Stimmung wieder, wie sie in den 50er Jahren in der Bonner Republik geherrscht hat?
Ich würde sagen, in großen Teilen ja, weil die wirtschaftliche Prosperität, die das Land genießt, in weiten Teilen der Bevölkerung als ein sehr positives, impulsgebendes, motivierendes Momentum verstanden wird. Die Menschen sehr, sehr fleißig sind, sehr, sehr tüchtig sind. und alles, was sie tun, immer mit Zukunftshoffnung in Verbindung steht. Wobei natürlich diese Zukunftshoffnung in erster Linie materieller Natur ist. Also ein größeres Zuhause, ein Auto, all das, was man eben mit einem besseren Leben verbindet. Und ich denke, dass die Entwicklung in China, die politische, die gesellschaftliche Entwicklung, in ganz starkem Maße genau von diesem Phänomen profitiert. Im Übrigen auch das, was oftmals in deutschen, in europäischen Medien falsch dargestellt wird. Man liest immer wieder von Wanderarbeitern, die wie Strafgefangene behandelt werden. Es ist umgekehrt. Die Wanderarbeiter stehen Schlange, um die Arbeit zu bekommen. Der kümmerliche Lohn, den sie empfangen, ist für sie immer noch ein Vielfaches mehr als das, was sie auf dem Lande verdienen. Und sie unterhalten sogar ihre Familien, die fernab auf dem Lande leben, und verstehen es als ein Glück, dass sie unter diesen ärmlichsten Verhältnissen, unter denen sie arbeiten und wohnen müssen, schließlich einen Job finden. So hat jede Sache eben ihre zwei Seiten. Wenn man das von hier sieht, wird das als eine Ausbeutung verstanden, aber in Wirklichkeit wird das unter den Chinesen anders empfunden.
Sie fallen durchs Abitur, gehen erstmal arbeiten und machen das Abitur dann auf dem Abendgymnasium nach. Wie lange hat das gedauert?
Genau ein Jahr. Das war eigentlich das schlimmste Jahr, muss ich sagen. Wenn ich ein Jahr als mein Unglücksjahr bezeichnen müsste, dann wäre es dieses Jahr, denn ich habe in der Tat einen Job gehabt, der mir überhaupt nicht lag. Ich habe dank der Vermittlung des Vaters eines Freundes von mir in einer Versicherungsgesellschaft Karteikarten dahingehend analysiert, ob die Versicherten ihre Prämie bezahlt hatten oder nicht. Also was Stupideres konnte man eigentlich nicht mehr machen. Das Tag aus, Tag ein. Damals gab es noch keinen Computer. Da musste man die Karteikarte ziehen und gucken, hat er bezahlt oder hat er nicht bezahlt. Und abends bin ich dann in die Schule gegangen. Und damit war mehr oder weniger die Woche erstmal ausgefüllt und das Wochenende mit den Schularbeiten, die man ja ansonsten tagsüber nicht machen konnte. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich einem Lehrer an der Abendoberschule zu verdanken hatte, dass er bei meinem schlechten Latein wieder ein Auge zugedrückt hat und die Note ein bisschen aufgebessert hat. Sonst wäre ich nochmal durchgefallen.
Sie studieren dann Architektur in Braunschweig, wo Sie später auch als Professor Architektur lehren werden. Und dann kommt dieses Jahr 1965, wo zwei noch ganz unbekannte Architekten, die noch nicht mal ein eigenes Büro haben, Meinhard von Gerkern und Volkwin Mark, einen Wettbewerbsentwurf für den neuen Flughafen Tegel in Berlin einreichen und den Wettbewerb gewinnen. Sie standen nun da, hatten noch kein Büro und jetzt kamen natürlich die Kunden, um ihre Architekten in Augenschein zu nehmen.
Also die Geschichte habe ich oft genug gehört. Sie ist teilweise wahr, aber teilweise ist sie eher kurios. Wir hatten gemeint, nachdem wir mehrfache Anrufe aus Berlin bekamen, wo man uns ankündigte, uns besuchen zu wollen. Es handele sich um unsere Auftraggeber, nämlich Vertreter der Flughafengesellschaft oder des Berliner Senats. Und die wollten mal gucken, was wir denn nun eigentlich sind und was wir machen. Und deswegen haben wir ein paar Eulenspiegeleien veranstaltet, haben ehemalige Kommilitonen gebeten, sich als unsere Mitarbeiter zu verdingen, an Schreibtische zu setzen, in Räumlichkeiten, die uns ein Freund zur Verfügung gestellt hat, haben also ein Büro vorgetäuscht. Das Kuriose an der Geschichte ist, dass die Leute, die gekommen sind, Vertreter von Baufirmen waren, die was von uns wollten. Sie wollten uns nämlich besuchen, um zu sagen, dass sie gerne an dem Projekt mitarbeiten und mit uns Kontakt pflegen würden und wir ihnen noch ein paar Informationen geben. Also die wollten was von uns, nicht wir von ihnen. Im Endeffekt ist es natürlich ein doppelter Witz.
Und es ist wirklich eine vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte der Bonner Republik.
Ja, wenn Sie so wollen.
Sie sind mit dieser Bonner Republik groß geworden. Ich sage deshalb Bonner Republik, weil die Hauptstadt Bonn sich in ihrer Architektur ja durch dieses Understatement, diese Nüchternheit ausgezeichnet hat. Sie haben den Wiederaufbau, den Neubau dieser Städte, dieser Bonner Republik miterlebt. Sie haben ihn ab 65 dann so intensiv mitgestaltet, dass es, vermute ich mal, keine deutsche Mittel- oder Großstadt gibt, in der nicht irgendein öffentliches Gebäude von GMP, also von Gerkan, Mark und Partner steht. Wenn Sie heute mal auf diese 50 Jahre Architekturgeschichte der Bonner Republik zurückblicken, welche Irrwege wurden begangen, was wurde gut gemacht, was wurde schlecht gemacht?
Also zunächst muss ich sagen, dass ich mit dem Architekturgeschehen Mitte der 60er Jahre, wo wir selbst beruflich aktiv wurden, in Deutschland mehr gehadert habe, als dass ich das begrüßte, was damals geschehen ist. Das lässt sich belegen durch ein Buch, das ich relativ früh auch geschrieben habe und das vor allem die ja allzu große Verarmung, Kommerzialisierung der Architektur beklagt, die seinerzeit natürlich getragen wurde von dem Bedürfnis nach Raum für jedwede Nutzung, auf der anderen Seite aber natürlich auch befördert wurde durch rein kommerzielle Interessen von Investoren, für die es genug war, Fläche zu erstellen, die, sagen wir mal, der Anmut der Architektur so gut wie keinen Zoll geleistet haben und die aus diesem Grunde in einem Maße zu einer allzu nüchternen Stadtgestaltung beigetragen haben, gegen die wir immer wieder gewettert haben. Und ich muss zu meiner Genugtuung feststellen, dass das, was wir damals beklagt haben, sich im Laufe der Jahre, aber das ist dann erst in den 90er Jahren eigentlich eingetreten, in der Tat gewandelt hat. Seitdem, nicht zuletzt deswegen, weil natürlich auch der Markt gesättigt ist, spielt die Qualität von Architektur wieder eine größere Rolle als die reine Quantität. Damals ging es nur darum, Quantität zu schaffen und sie möglichst schnell in Geld umzuwandeln. Und auch die Bevormundung bei öffentlichen Bauten, das Unwesen, was zum Beispiel im Universitätsbau, im Schulbau betrieben worden ist. Ich selbst habe es miterlebt, dass in Berlin 25 sogenannte Ganztagsschulen gebaut worden sind, die mittlerweile alle wieder abgerissen sind. Damals herrschte eine Ideologie vor, die alle psychischen, alle seelischen Momente der Wahrnehmung von Menschen, von Kindern ausschaltete und rein funktionalistisch eine Schule wie eine Lernmaschine betrachtete und meinte, am besten kann man unterrichten in dunklen Räumen ohne Sonnenlicht, weil man ja nicht abgelenkt wird. Also solche verrückten Philosophien hat es alle oder Ideologien hat es alle gegeben, die teilweise natürlich auch politisch gesteuert waren. Ich muss für meinen Teil und für unseren Teil als Architekten sagen, dass es uns zum Glück weitgehend erspart geblieben ist, an solchen Projekten mitzuwirken. Nicht zuletzt deswegen, weil wir fast alle unsere Projekte auch immer über öffentliche Wettbewerbe, also in geistiger Konkurrenz zu anderen Architekten, errungen und erworben haben und sie auch deswegen in besonderem Maße in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und auch der Öffentlichkeit gestanden haben, die eine andere Brille aufhatten als nur die Investoren, die an ihre Rendite dachten.
Hat die öffentliche Hand bei uns zu wenig Kontrolle über den öffentlichen Raum? Sind die Städte zu unvorsichtig mit ihrem Eigentum an Grund und Boden umgegangen? Hat das die Entwicklung einer sozialen Stadt behindert?
Zweifelsohne. Ich meine, das ist natürlich eine Grundsatzdiskussion, die immer in Verbindung steht mit der Frage, Eigentum an Grund und Boden oder nicht. Ist Grund und Boden überhaupt persönliches Eigentum oder ist es letztlich eine begrenzte Ressource, die ins Eigentum des Staates oder der Gemeinschaft, der Gesellschaft gehört? Und unterliegt all das nicht zwangsweise einer Kontrolle, einem Regulativ, bei dem übergeordnete gemeinschaftliche Interessen zumindest in einem Gleichgewicht zu Individualinteressen stehen? Wenn man sich nun die beiden Exponenten anguckt, ich nenne jetzt einerseits die USA und andererseits China, muss man feststellen, dass natürlich in den USA das Eigentum an Grund und Boden ein so entscheidendes Momentum für jedwede städtische Entwicklung ist, während in China Eigentum an Grund und Boden nicht erworben werden kann. Es ist ja immer nur ein Nutzungsrecht, was man erwirbt. Aber das Ergebnis ist kein Deut besser, eher noch schlechter. Ich glaube, dass es im Endeffekt doch immer wieder die Gier des Menschen ist, nach mehr und größer und schneller, egal ob sie sich mit einem kommunistischen Etikett versieht oder mit einem kapitalistischen. Die Regeln, nach denen sich das vollzieht, unterscheiden sich zu guter Letzt doch nicht.
Allzu nüchtern haben Sie eben gesagt über die Architektur der Bonner Republik, nicht anmutig genug. Sie selbst scheint mir kommen aber schon von der Bauhaus-Idee her, von der Idee her, dass die Form der Funktion zu folgen hat, Form follows Function auf Englisch. Sie haben selber mal gesagt, Architektur ist eine zweckgebundene Kunst. Nun haben wir ja heute das Phänomen einer anderen, einer oft postmodern genannten Architektur, wo auf einmal wieder die losgelöste Dekoration zu ihrem Recht
kommt. Zum Glück ist das lange vorbei.
Das ist schon wieder vorbei.
Ah ja.
Ja, aber Hochhäuser mit schiefen Wänden, die so halb um ihre eigene Achse gedreht sind, vorgehängte Scheinfassaden, oft von Star-Architekten hergestellt. Wie beurteilen Sie das?
Also jetzt müssen wir zwei Entwicklungsschritte auseinanderhalten. Die Postmoderne war eine sehr mächtige Welle, die die ganze Welt ergriffen hat. Aus der Nostalgie, das geliebte Alte der Dekoration von Gebäuden wiederzugewinnen, aber nur als eine Applikation, als Schminke gewissermaßen. Man war ja nicht bereit, in der Zeit der Postmoderne, das, was zum Beispiel ein schönes Jugendstilhaus oder ein schönes Gründerzeithaus ausmachte, die Qualität des Bauens im Treppenhaus, ja, in der gesamten Wohnung oder in einem Bürohaus durchzuhalten, sondern es ging immer wieder nur darum, eine Attrappe nach außen zu zeigen, die etwas vortäuscht, was sie eigentlich nicht einzuhalten in der Lage ist. Also diese postmoderne Entwicklung, die die ganze Welt ergriffen hat, die im Übrigen die schlimmsten Schäden in den kleinen, mittleren Städten in Deutschland angerichtet hat, wo die Epigonen der Epigonen gearbeitet haben, die nicht das Original kopiert haben, sondern die Kopie kopiert haben, den Schein des Scheins und nicht das Vorbild der, zum Beispiel der historisierenden Architektur. Dem ist dann später die neue Entwicklung des sogenannten Dekonstruktivismus gefolgt. Und das sind die Häuser mit den schiefen Wänden und den verdrehten Achsen. Das ist eine, würde ich mal sagen, eine Entwicklung, die heute einhergeht mit dem Bedürfnis, wieder hervorgerufen aus der Erwartungshaltung von Leuten, die mit der Architektur Geld machen wollen, indem sie Architektur machen, die besonders auffällig ist. Besonders auffällig ist das, was ungewöhnlich ist. Also so wie die grünen oder roten Haare oder der komische Haarschnitt, wie er mal eine Weile bei den Jugendlichen Mode war, sowas vollzieht sich jetzt im Moment in der Architektur. Als eine Maßnahme der Auffälligkeit im Stadtquartier, um sich besser vermarkten zu können. Das ist eine unheilvolle Wechselwirkung zwischen dem Bedürfnis nach Außergewöhnlichkeit, nach, ja, man redet dann von Ikone, von Landmark, von einem Wunderwerk, das es nur einmal gibt, ist immer das Alleinstellungsmerkmal, dass also ein solches Gebäude nicht ein zweites Mal geben darf. Und das nimmt dann ja Formen an, wie jetzt in jüngster Zeit in den Arabischen Emiraten, wo es nur noch darum geht, die Architektur dazu zu benutzen, um gewissermaßen seine eigene Eitelkeit damit zu pflegen. Dafür bedient man sich natürlich gerne der Mitwirkung von namhaften Architekten. Erstens, weil der Name natürlich auch schon eine Art Gütesiegel ist. Das kennen wir ja auch alles aus der Mode. Und weil auf der anderen Seite mit dem Namen zugleich ein Stück Wertbegriff transportiert wird, in einer Zeit, in der nahezu überall ja, zumindest in diesen Regionen, eher Überfluss als Mangel herrscht. Es wird ja heute viel, viel gebaut, was man gar nicht mehr braucht, aus vielerlei Motiven heraus, den meisten natürlich, um Geld zu verdienen. Und es ist mein Bedürfnis, Architektur zu machen, die zeitlos ist, weder das eine noch das andere, also weder die Postmoderne noch die Dekonstruktion. Eine nachhaltige Architektur, die Bestand hat über eine bestimmte Zeit hinaus, die auf diese allzu vordergründige Auffälligkeit verzichtet und dafür Qualitäten schafft, die zeitlos und modeunabhängig eine Werthaltigkeit besitzen.